D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und darin zeigen wir euch, wie ihr morgens einfach nicht mehr duschen müsst. Ja, endlich mal morgens in Ruhe aufwachen. Dann geht der erste Weg in die Küche, zur Kaffeemaschine. Dann gestresst geht's mit gefülltem Becher zurück, wieder ins Bett. Ja. Und dort werbt ihr euch erstmal so richtig auf. Denn die gute Nachricht ist, ihr seid selbstständig. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Mein Job, mein Stress, mein Glück. Ich bin Sven Preger und habe da schon so eine gute Idee für ein Geschäft.
Ein Trend, den wir so ein bisschen sehen, ist im Moment Jagdbekleidung für Frauen.
Das ist doch mal ein Plan. Endlich Freiheit. Das tun können, was man will, wenn man das gefunden hat. Zum Beispiel im Schlafanzug arbeiten. Zu Hause bis nachmittags. Die Redaktionskonferenz. Mein Job, mein Stress, mein Glück, Selbstständigkeit. So ist das ja zum Beispiel im Journalismus. Also wenn ihr wüsstet, wie wir hier rumlaufen. Viele Journalisten sind ja selbstständig. Da gibt es nur ein Problem, die Kohle. Und die ist bei unserem Reporter Johannes echt immer knapp.
Das Leben als Journalist war auch schon mal besser. Überall wird gespart und gespart. Trotzdem viel Arbeit, wenig Zeit und die Bezahlung. Naja, ich glaube, ich versuche mal was ganz anderes. Ich mache mich selbstständig und ich weiß auch schon wo. Bei mir um die Ecke in Düsseldorf ist gerade ein Laden frei geworden. 100 Quadratmeter Verkaufsfläche, 2.500 Euro Miete im Monat. Jetzt brauche ich nur noch das nötige Geld, um das Ganze an den Start zu bringen.
Guten Tag, hallo.
Ja, guten Tag, Herr Döbbelt, grüß Sie.
Hallo, Sie
sind? Henning Löwe ist mein Name, aus dem Bereich Existenzgründung, Unternehmensnachfolge.
Sehr gut, und Sie sind mein
Henning
Berater,
Löwe ist Berater in der Sparkasse Düsseldorf und soll mir heute meinen Traum vom eigenen Laden möglich machen.
Gehen wir da rein?
Kommen Sie ruhig durch.
Super, danke schön.
Nehmen Sie bitte Platz.
Alles, was ich brauche, sind 50.000 Euro. Zwei todsichere Geschäftsideen habe ich schon.
Idee 1. Die Hundeboutique.
Meine Boutique wird ein Luxusladen für Möpse und Chihuahuas. Designer-Hundejacken, diamantenbesetzte Halsbänder und edle Kotbeutelspender in Denim Blue. Sowas gibt's tatsächlich.
Kommen Sie denn aus dem Einzelhandelsbereich oder ich sag mal, haben Sie speziell mit Tieren gearbeitet in der Vergangenheit? So, oder?
Also Branchenerfahrung habe ich jetzt noch nicht so viel, ehrlich gesagt, in dem Bereich. Aber ich bin ja Journalist und die können sich immer sehr gut einarbeiten in fremde Themen, auch möglichst schnell.
Ja, das stimmt. Sicherlich gibt es Branchen, wo man sich auch reinarbeiten kann. Aber sage ich mal, es ist schon wichtig, gerade im Gründungsbereich, dass man eine entsprechende Qualifikation mitbringen sollte.
Okay, habe ich leider nicht. Wenn das trotzdem was werden soll mit meinem Kredit, sagt Herr Löwe, brauche ich erstmal einen guten Businessplan.
Da beschreibt man das Vorhaben. Man erklärt, wie man das Vorhaben umsetzen möchte, man erstellt auch ein Zahlenwerk, man schreibt auf, welche Investitionen man benötigt, man macht eine Liquiditätsplanung und erstellt auch eine entsprechende Rentabilitätsplanung.
Vielleicht hätte ich doch BWL studieren sollen. Ist komplizierter, als ich dachte, so eine Hundeboutique zu eröffnen. Wichtig auch eine genaue Marktanalyse. Wer ist die Konkurrenz? Wer sind die Kunden und kommen die auch zu mir?
Kann ich dort meine Zielgruppe erreichen und kommen vor allen Dingen auch genug Kunden dahin? Ne? Es nützt ja nichts, wenn nur 10 Hundebesitzer da in der Nähe sind. Also ich sag mal, sie brauchen ja schon ein bisschen mehr, um dann am Ende auch profitabel zu sein.
Ja.
Und da sind Kleinigkeiten oft entscheidend, wie zum Beispiel ein Parkplatz vor der Tür. Ne? Also das sind
Parkplätze sind schlechter leider.
Außerdem gibt es schon viele Mops-Shops im Internet, wo man Hundesofas und Designerleinen auch ohne Parkplatz bekommt. Also, ich sehe es ein, Schluss mit der Hundeboutique, Zeit für
Idee 2, der Golfladen.
Die wohlbetuchten Düsseldorfer gehen gerne golfen und ein Golfplatz liegt hier direkt bei meinem Laden um die Ecke. Meine Idee, ich verkaufe Golfklamotten, Schläger, Trolleys und dazu noch luxuriöse Golfreisen nach Südafrika oder Dubai. Als Partner hole ich mir den Golfverein hier mit ins Boot.
Sind Sie selber Golfer? Haben Sie da schon ein Netzwerk? Also als Beispiel, Ihre ersten 20 Freunde könnten Sie schon direkt als Kunden gewinnen oder ist das für Sie auch ein Neueinstieg? Das ist natürlich dann die Frage.
Also ich habe es mal ein paar Mal gemacht, aber ich kenne jetzt nicht so ganz viele Golfer leider. Nee.
Dann zählt mir Herr Löwe noch auf, wo es jetzt schon überall Golfläden gibt in Düsseldorf. Meine Ideen taugen offenbar alle nicht viel.
Einfach wird das sicherlich nicht. Ich denke, das wird auch nicht ganz einfach. Also ich denke, das könnte nicht einfach werden. Das wird schwierig, könnte ich mir vorstellen.
Also, was jetzt? Den leerstehenden Laden könnte ich sofort bekommen. Aber das mit den 50.000 Euro scheint schwerer zu werden, wenn ich nicht noch eine zündende Idee habe.
Oder hat Herr Löwe vielleicht noch eine?
Ein Trend, den wir so ein bisschen sehen, ist im Moment Jagdbekleidung für Frauen. Weil die Frauenquote in der Jägerschaft ist stark zunehmend. Und wenn man sich zum Beispiel in so einer Nische dann niederlassen möchte, hat man bestimmt für die Zukunft ganz gute Chancen.
Jagdbekleidung ist gar keine schlechte Idee. Mein Vater ist Jäger und hat selbst ganz, ganz viel Jagdbekleidung und kauft immer viel und kennt auch viele Leute. Vielleicht habe ich da schon mein Netzwerk.
Ja, das wäre vielleicht eine Lösung.
Super, ich sehe es schon vor mir. Reiche Jägerinnen knallen in meinen Lodenjäckchen ihren ersten Hirsch ab. Jetzt brauche ich noch so 10-20% Eigenkapital. Das wären bei 50.000 Euro Kredit, also 5.000-10.000 Euro. Ja, kriege ich irgendwie zusammen. Dann noch einen guten Businessplan natürlich. Und vielleicht bekomme ich ja dann sogar noch eine staatliche Förderung. Sehr gut. Die Jägerinnen können kommen.
Insbesondere Damen wollen ja auch gerne dieses Shopping-Erlebnis haben und wollen die Sachen auch anprobieren. Wenn man da zum Beispiel ein Geschäft aufmachen kann, was sowas bietet, denke ich, hat man da ganz gutes Potenzial.
Herr Löwe, super Idee. Herzlichen Dank dafür.
Gerne. Dann viel Erfolg und wenn wir Ihnen zur Seite stehen können oder Sie Informationen brauchen, sprechen Sie uns gerne an.
Unbedingt, das mache ich. Dankeschön.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Doppelt Loden. Mit ihm knallt ihr richtig. DD Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir haben es gerade gehört. 5-10% Eigenkapital wäre gut, wenn ich mich irgendwie selbstständig machen will. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wo kann ich mir denn die anderen 90% oder 95% besorgen? Für die Selbstständigkeit, denn darum kümmern wir uns heute Abend 2 Stunden lang. Mein Job, mein Stress, mein Glück, die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Mit der Kohle kann ich mir vielleicht so einen richtigen Traum erfüllen. D-Radio Wissen Reporterin Sandra Döter. Dass noch mehr Eigenkapital ist, sagen wir mal mehr als 5 oder 10%, ist ja sowieso schon total unwahrscheinlich. Wo kriege ich die Kohle also her?
Also wenn nicht genug da ist von dem Eigenkapital, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir mal mit den öffentlichen Möglichkeiten sozusagen an. Es gibt Förderprogramme vom Bund und auch solche von den Bundesländern. Diese Förderprogramme haben unterschiedliche Ziele. Also da geht es darum, will man sich zum Beispiel nur beraten lassen, was ja meistens nicht ganz so kostspielig ist, bei der Geschäftsgründung. Oder kommen Investitionen auf einen zu, zum Beispiel, wenn man einen Café eröffnet oder eine Praxis, da muss natürlich eine Menge mehr Geld her. Ne?
Das mit dem Café werden wir gleich auch noch als Beispiel haben. Muss man denn was Neues aufmachen mit einer wahnsinnig spitzen Idee, noch nie da gewesen?
Hilft natürlich, schadet nicht, muss aber nicht sein. Man kann auch ein Unternehmen übernehmen, da gibt es auch Förderungsmöglichkeiten. Wenn man aber was Neues aufmacht, dann muss man seine Idee in einem Businessplan genau erklären. Das hat Johannes ja vorhin auch schon angedeutet. Darin muss man das Besondere an der Idee zeigen, wo die Konkurrenz ist, wie man sich natürlich von der Konkurrenz unterscheidet und mit wie viel Gewinn zu rechnen ist und ab wann zum Beispiel. Die Förderung kann dann ein Mikrokredit sein, das ist so bis zu 25.000 Euro. Es kann aber auch mehrere Millionen umfassen und das ist natürlich dann schon eher ein größeres Unternehmen, das dann gegründet wird.
Du hast gerade gesagt, so ein bisschen öffentlich, Bund und Länder Fördermöglichkeiten, das heißt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten?
Klar, man kann ganz schlicht zur Hausbank gehen und da mal nachfragen, da gibt es aber oft nicht so viel Kredit. Und dann gibt es auch noch sehr interessant private Investoren. Die haben sich meistens auf neu gegründete Unternehmen spezialisiert. Welches gibt, findet man ziemlich schnell im Netz. Da gibt es große Netzwerke, mehrere Investoren aus einer Branche, die sich da zusammenschließen. Die sind in der Regel mehr an wirklich neuen Ideen interessiert. Da kann man jetzt mit der Übernahme eines Unternehmens nicht so weit kommen. Die achten auch mehr auf die Gewinnspanne. Die geben ihr Geld ja schließlich, weil sie hinterher noch mehr raushaben wollen. Die wollen meistens auch ihre Anteile nach ein paar Jahren verkaufen, sind dann also raus aus dem Unternehmen. Die mischen sich meistens nicht ein ins Alltagsgeschäft, haben aber natürlich bei der Gründung ein Auge auf die Struktur und auf den Aufbau des Unternehmens. Und manchmal sind sie auch in einem Beirat dabei und unterstützen einen auch mit dem Know-how, das sie halt gesammelt haben.
Wenn ihr euch gründen wollt, Spitzenidee wäre das Ideale, Übernahme von einem Unternehmen ist die andere Möglichkeit. Sandra Döter hat euch ein bisschen erklärt, wo ihr die Kohle herbekommen könnt oder ihr macht es einfach wie wir, reich erben. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Mein Job, mein Stress, aber vielleicht eben auch mein Glück. Studieren heißt ja eigentlich so ein bisschen, jetzt im Idealfall ein bisschen verkehrt vielleicht, dass das auch Zeit ist, endlich mal im Café rumzusitzen und Kaffee zu trinken. Dann ist der Gedanke vielleicht gar nicht so fern, mehr davon zu machen nach dem Studium. Vielleicht dauerhaft. Amelie hat genau das gemacht, hat das Café Fräulein K. in Hamburg gegründet und eröffnet hat das im September 2013. Motto: Das Leben ist lecker. Ich habe vorhin mal aufs Facebook-Profil geschaut und der Post von vorhin lautet: Bei dem kalten Wetter hilft nur heiße Schokolade. Amelie, schon getrunken?
Heute noch nicht, aber sonst natürlich gerne auch immer mit den kleinen Mini-Marshmallows, wie sie das in Amerika machen. Sieht dann auch immer ganz schön aus.
Das heißt aber auch natürlich, dass dann irgendwann etliche Pfunde draufkommen. Wenn in die Schokolade noch so ein...
Kaffee laufen genug hin und her, aber wenn man da nur sitzt und lernt und die scheiße Schokolade trinkt, dann muss ich meine Gäste vielleicht doch mal kurz vor die Tür jagen.
Wie ist das auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 gar nicht und 10 sehr wäre? Was würdest du selbst über dich sagen? Wie risikofreudig bist du?
Ich würde sagen 8 bis 9.
So hoch?
Ja, doch.
Okay, das heißt, Angst, dich selbstständig zu machen mit einem Kaffee, war eigentlich kein Thema.
Klar macht man sich kurz da auch immer mal wieder Gedanken zu. Wie wird das sein? Schaffe ich das alles? Kann ich das alles wuppen? Aber naja, wer nicht wagt, der nichts gewinnt.
Wann ist die Idee dafür aufgekommen? Schon früh oder war dir das immer klar oder wie war das?
Eigentlich 2008, da habe ich nebenher in einem Coffeeshop als Barista gejobbt und das fand ich schon immer toll, hinter dieser, damals war das noch eine halbautomatische Kaffeemaschine, mit den Siebträgern zu jonglieren und gleichzeitig über den Tresen eben den Smalltalk mit den Kunden zu haben, die man auch kennt, mitbekommt, ach, du hast abgenommen, ach, du hast ein Kind bekommen, ach, oh Mensch, ist das dein neuer Freund, das ist schon toll.
Höre ich da so ein bisschen auch den Gossip-Ansatz raus?
Gossip kann man sich natürlich als derjenige hinterm Tresen gar nicht so wirklich erlauben. Es geht mehr um die Aufmerksamkeit zu merken, derjenige war schon einmal da, der hatte letzte Woche noch eine andere Haarfarbe etc. Das, was man genau selber auch gerne hat, wenn man in ein Café kommt. Man freut sich, wenn derjenige weiß, oh, die weiß, ich trinke einen großen Cappuccino schon immer. Man freut sich nicht, wenn derjenige sagt, ach Mensch, letzte Woche warst du ja mit einem anderen Freund hier, wen hast du jetzt an der Hand? Da muss man natürlich dann so ein bisschen...
Nach dem Motto, ist das noch der von letzter Woche? Oh, Entschuldigung.
Genau, also das würde ich mir natürlich nicht erlauben, aber eben dieses rüberzubringen, ich habe erkannt, du warst schon einmal da und ich weiß vielleicht sogar noch dein Getränk.
Das heißt so ein bisschen den Gedanken, weiß ich nicht, Fürsorge, Aufmerksamkeit, das spielt für dich eine große Rolle.
Total. Also ich bin selber früher in meinem Lieblingscafé, bin ich durch die Tür und mein Getränk stand schon auf dem Tresen. Fand ich total toll.
Jetzt, was wir noch nicht verraten haben, ist, dass du eigentlich was ganz anderes gelernt hast. Du bist fertige Medizinerin, hast das Studium abgeschlossen, hast gerade deine Diss eingereicht. Da frage ich mich natürlich, warum haben wir dich studieren lassen?
warum haben wir mich studieren lassen? Mich hat das immer interessiert und... ich habe natürlich zum Beginn meines Medizinstudiums jetzt nicht geplant, direkt nach meinem Examen einen Café zu eröffnen. Wobei dieses Studium auch schon sehr viel mit dieser Entscheidung zu tun hat.
Wieso?
Weil ich im letzten Jahr, im sogenannten praktischen Jahr, auf einer Krebsstation gearbeitet habe, wo sehr viele jüngere Krebspatienten waren, soll heißen zwischen 40 und 50. Und in den 8 Wochen, in denen ich da war, habe ich 7 Todesfälle mitbekommen. Und als Student hat man noch mehr Zeit, sich mit diesen Patienten zu unterhalten. Und keiner von denen hat gesagt, boah, das finde ich total blöd, dass ich das in meinem Leben gemacht habe. Sondern die hatten alle nur Sachen, die sie nicht gemacht haben und die sie jetzt nicht mehr machen konnten.
Also ein bisschen mehr, du bereust eher das, was du nicht gemacht hast, als das, was du gemacht hast.
Richtig. Und das habe ich da so lebensnah mitbekommen, dass ich gedacht habe, Mensch, also ich weiß seit 2008, dass ich gerne mal einen Kaffee hätte. So, und am Ende liegt man da selber mit 50 und kann es dann nicht mehr machen. Wenn ich jetzt schon weiß, worüber ich mich dann ärgere, ist es vielleicht einfacher, es zu machen und das zu wagen.
Auch die Erfahrung dahinter, den Gedanken zu haben, sich dem Leben ein bisschen mehr zuzuwenden, wenn man in so kurzer Zeit vielleicht auch 7 Menschen oder 7 Todesfälle mitbekommt?
Also für mich war das immer so ein ganz krasser Unterschied. Das Krankenhaus ist ein Ort, da ist keiner gern. Der Patient ist da nicht gern und der Arzt ist aber auch meistens nicht gerne da. Im Zweifelsfall ist er schon 24 Stunden da oder hat eben, wie gesagt, diverse Todesfälle miterlebt. Die meisten sind eher nicht so gerne da, auch wenn man sagt, das ist eine Berufung. Aber im Café sind die Leute, wenn es einem gut geht. Die gehen dahin, weil sie gerade Geld haben, weil sie sich gerade was gönnen wollen, weil sie gerade frei haben, weil sie gerade eine gute Zeit haben. Das fand ich immer so einen sehr schönen Gegensatz zwischen diesen beiden Dingen. Deswegen hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht, während meinem Studium eben immer diesen Ausgleich durch den Barista-Job zu haben.
Das ist so die Motivationsseite. War das viel Orga und auch möglich für dich, das Geld irgendwo herzukriegen? Wie hast du das gemacht?
Naja, also man braucht einen Kredit dafür. Also ich weiß nicht, welcher
Student
das einfach so. aus dem Boden stampft. Aber
kannst du eine Höhe sagen, über die wir reden?
Ich habe mir selber
die Radio Wissen Redaktionskonferenz Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr
völlig in die Privatinsolvenz begebe. Also ich würde es jetzt als niedriger bis mittlerer
also wir sind nicht sechsstellig.
Um Gottes Willen. Dieses Risiko, dafür wäre meine Risikobereitschaft auch nicht ausreichend gewesen. Man muss sich ja schon ausrechnen, was kann ich als Arzt eventuell in 2, 3, 4 Jahren sparen, wenn das völlig schief geht. Und um das wieder zurückzahlen zu können. Also so habe ich schon gerechnet, dass ich gesagt habe, ich habe eine sichere Ausbildung, wenn irgendwas schief läuft, kann ich mich da irgendwie wieder rausholen.
Jetzt hast du gesagt, 2008 ist so ein bisschen die Idee aufgekommen, 2013, das sind so 5 Jahre. Hat die Idee lange geschlummert und du hast dann so eine heiße Phase gehabt, in der du es dann gestemmt hast oder wie war das?
Ich habe Ende 2012 bis 2013 eben für mein Examen gelernt. Das war eigentlich die tollste Zeit in meinem Studium. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Aber ich habe trotzdem auch immer gemerkt, der weiße Kittel ist es jetzt gerade irgendwie doch nicht. Ich konnte nicht so richtig sagen, lege ich den für immer ab oder lege ich den jetzt mal für eine Zeit ab, weil das Studium so lang war und ich brauche jetzt was anderes. Und prinzipiell bin ich ein Mensch, mir fällt es schwer, lange Zeit nichts zu machen. Und so kam das, dass ich einen Tag nach meinem mündlichen Examen, wo klar war, ich habe bestanden, ich habe meine Approbation werde ich in den nächsten Tagen bekommen, habe ich wirklich einen Tag danach das erste Objekt besichtigt für ein Café. Das ist es dann nicht geworden, aber da habe ich wirklich einen Tag später direkt mit angefangen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das wirklich machen würde, aber ich habe gedacht, naja, jetzt gucken wir doch mal, was da möglich sein könnte.
Und dann warst du aber busy. Also wir reden ja dann nicht über einen 9-to-5-Job, oder?
Nö, dann war ich wirklich damit beschäftigt, mir Location anzugucken. Dann habe ich mich bei der Handelskammer informiert, beim Gesundheitsamt informiert, was für Bescheinigungen muss man beibringen, was muss man für Kurse belegen. Darf ein Otto-Normalverbraucher überhaupt ein Café eröffnen? Brauche ich eine Ausbildung? Muss ich dies, muss ich jenes? Es gibt meiner Meinung nach kein Café eröffnen für Dummies. Also man muss wirklich da eins nach dem nächsten durch diesen bürokratischen Wust, bis man rausgefunden hat, was man denn alles machen muss. Und dann habe ich mich eben diese Schulungen belegt, bin nebenher auf Antikmärkten rumgestöbert, habe den Dachboden meiner Eltern aufgeräumt, habe Porzellanteller gesammelt, schon den ein oder anderen Stuhl, den ein oder anderen Tisch gefunden und habe immer im Hinterkopf gehabt, naja, wenn ich das nicht mache, dann sind das Kollateralschäden. Dann muss man sagen, die Porzellanteller wandern auf den nächsten, auf die nächste Hochzeit, auf den Polterabend oder so. Und dementsprechend habe ich mich da so vorgetastet, hatte aber die ganze Zeit ja noch keinen Mietvertrag und auch noch kein geeignetes Objekt.
Aber das heißt, als du das dann gefunden hast, waren es wirklich volle Wochen. Bist du jetzt glücklich gerade damit?
Also das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man morgens die Tür zu seinem eigenen Laden aufschließt oder abends eben wieder zu. Ja, ich bin damit glücklich, aber man muss einfach auch sagen, dass es einen wahnsinnig viel kostet. Gar nicht finanziellerweise, das natürlich auch, aber man gibt schon sehr viel dafür her.
Und Freizeit zum Beispiel.
Freizeit, Privatleben, Schlaf etc. Eventuell auch die Möglichkeit, einfach mal nichts zu denken. Wer selbstständig ist und einen Laden hat und eventuell auch gerade nicht in dem Laden ist, aber der Laden geöffnet ist mit seinen Angestellten, also ich weiß nicht, wie andere das machen, aber mein Kopf rennt immer. Und ich weiß immer, welcher Kuchen steht auf dem Tresen, was muss noch bestellt werden, was müssen wir noch nachsehen. Das ist etwas, daran muss man sich gewöhnen.
Dann gib uns zum Schluss einmal einen Ausblick. Glaubst du, dass du irgendwann zurück in die Medizin gehst oder glaubst du, dass das Café so dein Seelenheil sein wird?
Naja, ich bin mittlerweile schon Teilzeit im Krankenhaus. Aha. Hab Teilzeit das Café, Teilzeit im Krankenhaus. Ein Für und Wider habe ich bisher noch nicht gefunden. Also mich hat das natürlich ein Stück weit auch in die Medizin zurückgetrieben. Ich habe das ja lange genug studiert, aber auf der anderen Seite zu sagen, Gastronomie, mein Laden ist es nicht und die Medizin ist es, würde ich auch noch nicht sagen. Also momentan mache ich den Spagat, ist nicht immer einfach, ist auch nicht unbedingt zum Nachmachen zu empfehlen, aber gerade ist es das.
Amelie Keller hat den Schritt gewagt, ein Café gegründet und macht es momentan teils. Teils Medizinerin, teils das eigene Café. Für mich ist das ehrlicherweise ideal. Einfach nur Ruhe am Schreibtisch zu haben. Niemand ist da und dann kann ich mal ganz für mich arbeiten. Ich habe für mich gelernt, ich brauche das. Deswegen ist Radio für mich auch so toll. Ich stehe hier momentan in einem ruhigen Studio, kann euch was erzählen oder mich voll auf die Interviews konzentrieren. Für mich super. Mein Job, mein Stress, mein Glück, die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz rund um die Selbstständigkeit, das hat eben auch was für sich. Ich bin Sven Preger und habe schon gelernt, dass Alleinsein aber nicht immer gut ist.
Alleine am Rechner verdorfst du zu Hause wie eine Pflanze, die nicht gegossen wird.
Wir kümmern uns 2 Stunden lang um die Selbstständigkeit und haben Jan Rode, der ist nämlich selbstständig, im Beta-Haus in Hamburg, teilt sich da also mit Coworkern, Büroraum und auch die Infrastruktur. Das geht so ein bisschen nach dem Motto, hier Schreibtisch nach Wahl und Verfügbarkeit, das Ganze 9 bis 19 Uhr, ab 50 Euro und natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Dort gibt es alles wahrscheinlich außer Tiernahrung. Jan kümmert sich um digitale Mediastrategien, macht auch das operative Geschäft, ist mittlerweile Mitte 30 und ich habe bereits heute Nachmittag mit ihm gesprochen und wollte einfach mal als erstes wissen, ob ihn das Selbstständigen-Dasein denn überhaupt glücklich macht gerade.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es leider erst sehr spät entdeckt und das ist eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben und ich bin jetzt wirklich seit 4 Jahren dabei, mein eigenes Business peu à peu immer weiter auszubauen.
Warum macht dich das glücklicher als vielleicht eine Anstellung irgendwo?
Weil man einfach unabhängiger ist. Ich bin jetzt wieder bei einem großen Kunden und da merke ich einfach, man verschwindet so ein bisschen in der Organisation. Man hat wenig Zeit und muss über den Tellerrand hinauszublicken, weil man organisatorisch und prozessual einfach sehr eingebunden ist. Und als Freelancer kannst du morgens aufstehen und sagen, oh, ich habe darauf Lust. Und man kann einfach dann auf eine Konferenz gehen, Leute anschnacken, Leute kennenlernen. Und siehe da, wenn man sehr viel Glück hat, hat man dann auch gleich eine neue Idee für ein neues Projekt.
Im Zweifelsfall bedeutet das aber, du bist auf vielen Konferenzen, für die du ja erstmal auch nicht bezahlt wirst. Also keine Angst davor, nicht genug Umsatz machen zu können oder so?
Ja, das ist einfach so. Man kann als Freelancer nicht jeden Tag verkaufen. Das ist dann einfach das Invest, was man leisten muss. Und wenn man das clever kombiniert. Ich bin auch oft für einige Kunden als freier Journalist unterwegs und dann schaffe ich es natürlich, meinen Kunden auch davon zu überzeugen, von spannenden Konferenzen zu berichten, die dann auch für mich einen gewissen Mehrwert haben.
Das heißt aber so diese Struktur, die ja auch eine gewisse Sicherheit mit regelmäßigen monatlichen Gehaltschecks und so weiter gibt, die brauchst du nicht unbedingt.
Die ist natürlich schön zu haben, aber das muss man natürlich vorher auch wissen, bevor man gründet und als Selbstständiger unterwegs ist, dass man nicht mehr monatlich ein Fixum auf dem Konto hat, sondern dass es eine gewisse Wellenbewegung gibt. Und wenn man das einmal gelernt hat und dafür auch ein bisschen der risikofreudige Typ ist, dann sollte das kein Problem sein.
Warum das Beta-Haus? Also warum sagst du dann nicht, gut, dann sitze ich zu Hause im Schreibtisch am Rechner, warum dann das Beta-Haus?
Ja, das Beta-Haus ist natürlich super cool. Alleine am Rechner verdorfst du zu Hause wie eine Pflanze, die nicht gegossen wird. Im Beta-Haus habe ich, als ich gerade gegründet habe, andere Gründer getroffen, die in einer ähnlichen Situation waren oder schon ein Stückchen weiter und habe mir Tipps geholt zu Steuern, wie ziehe ich eine Website auf, wie kann ich Kunden ansprechen, wie kann ich pitchen und so weiter und so fort. Und jetzt gebe ich das natürlich auch gerne zurück, wenn da andere neue Gesichter sind.
Das heißt, gibt es auch konkret Dinge, von denen du regelmäßig profitierst im Beta-Haus?
Das ist einfach der Austausch, der Durchfluss an Leuten. Das Beta-Haus in Hamburg hat sich ja ordentlich vergrößert im Sommer. Das heißt, es sind noch mehr interessante Leute da und da profitiert man dann natürlich auch von.
Gibt es Nachteile? Also ist nicht irgendwann doch mal so großraumbüromäßig so laut, dass man doch genervt ist, wenn man mal in Ruhe was erledigen muss?
Also der einzige Nachteil, den ich persönlich jetzt noch nicht erlebt habe, ist, wenn man wirklich hochvertrauliche Sachen hat, wenn man seine Kunden extrem schützen muss, dann bietet sich natürlich ein abgeschlossenes Büro immer an, wenn man Akten lagern muss und so weiter. Ansonsten ist das Beta-Haus genauso wie ein Großraumbüro, da kann es auch mal sehr laut werden. Und in Hamburg gibt es aber zum Beispiel Telefonboxen und auch Konferenzräume, wo man sich zurückziehen kann. Und wenn alles nichts hilft, dann habe ich ja immer noch meine Kopfhörer dabei und kann meine Lieblingsmusik hören, mit der ich dann auch sehr gut arbeiten kann.
Sind schon mal Projekte entstanden, die nur entstanden sind, weil du im Beta-Haus arbeitest und tatsächlich mit Kollegen mal eine Idee hattest, aus der ihr dann was gemacht habt?
Also das haben wir im ersten Jahr versucht. Da haben wir als Freelancer uns zusammengeschlossen und mit großen Agenturen bei einem Automobilhersteller gepitcht. Da sind wir auch unter die Top 3 gekommen, aber der Automobilhersteller hat dann doch das bewährte Agenturmodell genommen. Bei mir persönlich war es so, ich habe von anderen Coworkern, die sind angesprochen worden ob sie nicht ein Projekt übernehmen wollen. Die hatten da keine Kapazitäten und so bin ich ins Spiel gekommen. Das heißt, ich habe meinen ersten großen Auftrag wirklich über die Kontakte im Beta-Haus Hamburg gemacht.
Und du bist jetzt heute, du hast vorhin gesagt, 4 Jahre bist du dabei, heute an einem Punkt, wo du auch vernünftig davon leben kannst und sagen würdest, ja, das ist ein Modell, was erstmal auf die nächsten Jahre hinaus funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja angedeutet, ich bin auch wieder zurzeit bei einem großen Automobilhersteller da recht regelmäßig und auch in die Prozesse eingebunden für ein großes Projekt. Da weiß ich einfach, worauf ich im Konzern verzichte, nämlich genau diesen Austausch, dass man kreativ sein kann, dass man immer wieder neue Leute kennenlernt, mit denen man gemeinsam Mittagessen geht. Ich habe zum Beispiel gerne genossen, mit Protonet, einem Startup aus Hamburg, mich über Programmiersachen zu unterhalten mittags. Da habe ich keine Ahnung gehabt, aber mein Freund Google hat dann danach immer geholfen.
Geht dann auch noch Urlaub als Selbstständiger oder ist das das, was hinten rüberfällt?
Nö, das geht auch. Also ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass man jetzt die super Reichtümer nach Hause schiebt. Und ich würde auch nicht auf andere gucken. Du musst als Selbstständiger mit dem, was du machst und erzielst, persönlich zufrieden sein, / auch deine Familie ernähren können. Und dann kannst du dir die Zeit frei einteilen. Das ist ja auch eines der großen Vorteile des Freelancer-Daseins.
Hast du irgendwann die Vorstellung, vielleicht doch nochmal in Angestelltenverhältnis zu gehen oder gehst du davon aus, dass das Selbstständigen-Dasein so deins bleiben wird?
Also auf mittlere Sicht ziehe ich es auf jeden Fall vor, als Selbstständiger unterwegs zu sein, aber ich würde es natürlich nicht ausschließen, wenn ich jetzt mit einem Kunden beispielsweise in einem Projekt wie jetzt ein bisschen länger zusammenarbeite, man sich kennenlernt und die Chemie auch stimmt, dann mal wieder fest zu arbeiten. Aber ich wüsste dann genau, dass ich dann auch immer die Chance hätte, wieder als Freelancer unterwegs zu sein. Also früher habe ich immer gedacht, feste Anstellung und das war's. Und jetzt kann man das einfach mit der Erfahrung als Selbstständiger immer mal abwechselnd mixen.
Und zwar im Beta-Haus. Jan Rohde in der D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz. 4,5 Millionen Menschen in Deutschland sind selbstständig. Das sind etwa 11% aller Erwerbstätigen. Der Anteil ist damit unter anderem höher, als wenn man mal auf Länder wie die USA oder Japan schaut. Und wenn man guckt, wann ist das besonders gestiegen, dann fiel dieser Anstieg in die Zeit, als auch die Förderung entsprechend da war. Also da sind so Stichworte wie Ich-AG oder die frühe Zeit des Gründungszuschusses. Die Förderung ist also relativ wichtig. Matthias Herrchen ist stellvertretender Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer hier in Köln, kümmert sich unter anderem auch um die Unternehmensförderung. Und ich habe ihn heute Nachmittag mal gefragt, wer sich denn eigentlich für so eine Selbstständigkeit, für eine Gründung, eine Existenz richtig eignet.
Also wir achten eigentlich erstmal immer darauf, was für eine Geschäftsidee steckt dahinter, was für ein Geschäftsmodell, was wird vertrieben. Aber letzten Endes gibt es schon so ein paar Aspekte, wie durchsetzungsstark bin ich, vor allen Dingen aber auch, wie vertriebsaffin bin ich. Also wie gut bin ich da drin, mein Produkt, meine Dienstleistung an den Mann, an die Frau, an den Kunden zu bringen.
Das heißt, Sie machen ja auch Beratung. Das heißt ja, Sie kriegen auch einen ganz guten Eindruck von demjenigen. Spiegeln Sie das dann auch und sagen, aus unserer Perspektive, ist das mit dem Selbstverkaufen schwierig?
Das wiederzuspiegeln ist für uns selber auch schwierig, muss man tatsächlich sagen, weil es geht doch immer sehr schnell ans Persönliche, im wahrsten Sinne des Wortes. Beispielsweise jemandem zu sagen, dass er nicht verkaufen kann oder den Eindruck macht, als könne er nicht verkaufen, ist wahnsinnig schwierig. Jemand, der sich selbstständig macht, möchte das natürlich nicht hören. Aber wenn es sehr stark ausgeprägt ist, aus unserer Sicht eine Schwäche darstellen würde, wenn er sich selbstständig macht oder sie sich selbstständig macht, dann weisen wir auch darauf hin.
Haben Sie aus den vergangenen Monaten ein Beispiel im Kopf, wo Sie sagen, da war ich sehr schnell überzeugt davon, dass es eine gute Gründung werden würde?
Eine sehr gute Gründung, ja. Also beispielsweise ein Secondhand-Textilladen. Die Inhaberin, die sich da selbstständig gemacht hat, die war sehr strukturiert, wusste genau an den Standort, die Kundschaft, die da kommen würde und wusste auch sehr gut, wie sie ansprechen sollte, um sie für sich zu gewinnen. Und das war von Anfang an sehr stimmig, auch von der Person her. Sie lebte das, sie hatte die Chance oder die Fähigkeit, sich entsprechend auszudrücken. Da stimmte auch dann wirklich alles.
Das heißt, Sie machen sich schon auch ein Bild, sagen wir mal, des Gesamtproduktes, dass Sie gucken, passt die Idee auch zu dem Menschen, der da vor mir sitzt?
Ganz genau. Also es gibt, ja, ich will nicht sagen, es gibt immer so die Gefahr, ich habe ein tolles Produkt, aber ich kann es nicht wirklich, ich lebe es nicht oder ich überzeuge nicht in dem, wie ich auftrete. Und das ist dann immer natürlich sehr gefährlich.
Gibt es ein paar, Sie haben gerade durchsetzungsstark schon benutzt, verkaufen benutzt, gibt es ein paar Charaktereigenschaften, von denen Sie sagen würden, die muss jemand als Selbstständiger, als Gründer auf jeden Fall mitbringen?
Also die einzigen Sachen, die man wirklich verallgemeinern kann, sind insbesondere Stressresistenz. Das muss man haben und sicherlich auch eine gewisse Risikobereitschaft. Denn ich kann nicht gründen und denken, dass es alles abgesichert ist. So viel, das kann man zwar, man kann versuchen, so weit wie möglich sich abzusichern, aber man kann sich nicht gegen alles absichern. Und es kostet dann auch sehr viel Geld, sich gegen alles Mögliche so weit wie machbar dann auch abzusichern.
Sie haben jetzt jahrelange Erfahrung auch in dem Bereich. Gibt es so ein paar Dinge, wo Sie sagen müssen, damit muss jemand im ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren rechnen? Ich denke auch an sowas wie lange Arbeitstage, keine Wochenenden.
Ja, das stimmt schon. Wobei auch da kriegen wir eigentlich im Negativen dann auch manchmal so Konzepte vorgelegt. Da steht dann drin, ich brauche die ersten 2-3 Jahre keinen Urlaub. Da warnen wir immer. Es gibt immer Ausfälle. Wodurch auch immer. Und man muss auch die Erholung einplanen tatsächlich. Also so eine Art Selbstmanagementfähigkeit muss da auch auf jeden Fall dabei sein. Aber ich muss auf jeden Fall mit erhöhter Arbeitszeit rechnen. Das hat mit einer abhängigen Beschäftigung, ist es einfach nicht vergleichbar. Auch da gibt es selten genug 8-Stunden-Tage, sondern man muss länger arbeiten. Aber bei Selbstständigen ist das gerade in den Gründungsphasen doch natürlich deutlich höher.
Jetzt haben Sie gerade ein Beispiel genannt, Second-Hand-Laden. Ist das auch so das Typische, der kleine Laden, mit dem sich Leute selbstständig machen wollen, was sie so am häufigsten als Beratung auf dem Tisch haben?
Also die Bandbreite reicht wirklich von bis. Das ist, es gibt keinen Tag, wo nicht eine neue Geschäftsidee auf den Tisch kommt, bei der wir sagen, hatten wir schon, aber wenn man dann genauer reinguckt, ist es vielleicht auch die genaue Ausgestaltung. Ich weiß nicht, von Gastwirten oder Restaurantbetreibern, da denkt jeder sofort, ja klar, kennen wir. Aber dann ist vielleicht jemand da, der ein ganz besonderes Händchen für eine besondere Atmosphäre beispielsweise hat. Also schon sich auch abheben will von dem sonstigen Markt. Aber das geht hin bis zu technischen Erfindungen. Die Startups ist so die neueste Erscheinung so von der Begrifflichkeit her. Also da sehen wir wirklich alles.
Gibt es skurrile Ideen, wo Sie wirklich was im Kopf haben und sagen, oh, daran hätte ich jetzt auch nicht gedacht?
Naja, so die Erfinder und Tüftler darunter, die sind schon immer eine besondere Herausforderung, weil es da natürlich auch schwierig ist für uns selber zu erkennen, was für Marktchancen hat diese Person. Und da gibt es natürlich dann Sachen, bei denen denkt man erstmal, Mensch, das kann doch gar nicht funktionieren oder das ist wirklich vielleicht...
Zum Beispiel?
Ich weiß nicht. Also das, was mir jetzt so spontan in den Kopf kommt, das ist eine Palette aus Papier. Also richtig, ja. Und zwar leistungsfähiger als normalen Holzpaletten, die man so kennt von dem Transportwesen her. Da denkt man zuerst mal, wie soll das funktionieren? Aber je mehr man sich da reinarbeitet und auch dann mit der entsprechenden Offenheit für die Geschäftsidee, dann macht das schon Sinn. Das ist eben genau das Schwierige. Und das ist auch aus Sicht beispielsweise der Finanzgeber eben das Schwierige. Wir haben ja immer verschiedene Brillen auf. Einmal aus der Sicht des Gründers zu sagen, kann das überhaupt funktionieren? Ist das eine Idee, die die Chancen hat? Und dann vielleicht aber auch noch zu sagen, wenn ich jetzt Fremdkapital brauche, also Darlehen oder Kredit von der Bank, ist das ein Ausfallrisiko? Das ist immer das, was dahinter steckt, was aus Sicht der Bank tragbar ist. Und Erfinder und Tüftler stoßen da oftmals an Schwierigkeiten. Das dauert lange, bis man da die vernünftige Finanzierung hat.
Was für eine Rolle spielt vielleicht auch die Unterstützung aus dem Umfeld? Es muss ja nicht nur gut sein, dass ich mich selbstständig machen will. Da muss ja meine Familie, Freund, Freunde, Freundin, wer auch immer mitziehen.
Ja, also die Belastung beispielsweise, insbesondere wenn ich Familie habe, was also auch abstrahlt, die ist schon groß. Gerade in der Gründungsphase, der Stress, der strahlt auch ab auf die Familie. Das heißt also, gegen den Widerstand der Familie zu gründen, ist schon ein bisschen schwierig. Da sollte einschließlich der Kinder wohlgemerkt, mit denen sollte man auch kommunizieren, sagen, es verändert sich was, so und so, damit die Bescheid wissen, das auch einsortieren können, damit es nicht hinterher zum Problem ausartet. Umgekehrt, wenn jetzt jemand, also ich bin zum Beispiel ein klarer Familienmensch, wenn ich jetzt sagen würde, ich will gründen, brauche ich meine Zeit auch mit der Familie, um auch wieder Energie für mich daraus zu gewinnen. Sowas muss man dann natürlich auch alles einplanen tatsächlich. Das stellt einen schon mal vor verstärkte Herausforderungen.
Gibt es für Sie so eine Art No-Go, wenn Sie Leute zur Beratung vor sich sitzen haben, dass Sie sagen, nee, das funktioniert so gar nicht, weil?
Das Beispiel, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, also wenn wirklich jemand sagt, ich muss verkaufen, also jetzt typisches Beispiel der Handelsvertreter, der muss kalt akquirieren können, der muss auf Kunden, die bisher oder potenzielle Kunden, die bisher überhaupt gar keinen Kontakt zu einem haben, zugehen und sagen, wir haben dieses Produkt, das ist dann meistens ja auch noch nicht mal sein eigenes, sondern für den er handelt. Und das muss er dann verkaufen. Und wenn das jemand macht, der entweder von der Sache zu wenig Verständnis hat oder aber auch überhaupt nicht überzeugend rüberkommt, vielleicht das alte Wort maulfaul ist, ja, und das ist ein bisschen abwertend zu sagen, das kann gut gehen, aber die Chancen sind streben gegen null.
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich muss den Job eben auch leben. Das sagt Matthias Herrchen von der Industrie- und Handelskammer hier in Köln. Wer selbstständig ist, darf nicht maulfaul sein. So einfach ist es. Die Redaktionskonferenz. Mein Job. Mein Stress. Mein Glück, wir kümmern uns 2 Stunden lang um die Selbstständigkeit. Wir haben schon von Jan gehört, der arbeitet im Hamburger Beta-Haus, hat sich da eingemietet, ist aber Vollzeit selbstständig, auch wenn er mal beim Kunden ist. Wir haben von Amelie gehört, ist voll studierte und fertige Medizinerin, gerade ihre Promotion eingereicht, hat aber ein eigenes Café in Hamburg, macht Teilzeit Café heute, Teilzeit aber auch Medizin. Beide machen das schon, also Jan und Amelie ein bisschen länger. Und dann haben wir uns gedacht, dann schauen wir doch auch vielleicht mal auf jemanden, der das gerade ganz, ganz frisch gemacht hat, die Radiowissen-Reporterin Sandra Döther. Wen hast du da gefunden?
Ich habe den Hannes gefunden.
Das ist gut.
In Berlin. Hannes hat ursprünglich Steinmetz gelernt, dann hat er Kunstgeschichte studiert, dann hat er noch Denkmalpflege studiert. Und jetzt ist er 31 und dann hat er sich im August selbstständig gemacht, ohne vorher eine lange Anstellung gehabt zu haben. Und er hat sich mit was Neuem selbstständig gemacht.
Meine Geschäftsidee ist, eine Beratung und eine Planung anzubieten für alle beteiligten Protagonisten, die im Bereich Denkmal arbeiten.
Das musst du uns kurz ein bisschen erklären, Sandra.
Ja, ich dachte jetzt auch nicht wirklich, dass das was ganz Neues ist. Aber ich hätte auch gewettet, dass man zum Beispiel da das Brandenburger Tor kann man ja nicht renovieren oder restaurieren, ohne dass da jemand dabei ist, der das kann oder der das auch plant.
Ja.
Aber Hannes hat gesagt, es ist anders.
Die Sache ist, dass es solche Planungsleistungen meistens für sehr große und aufwendige Bauten gibt. Für kleinere Objekte gibt es das noch nicht. Und diese Marktlücke versuche ich eben zu füllen.
Ja.
Coole Idee.
In dieser Marktlücke, obwohl er jetzt gerade erst seit 3 Monaten selbstständig ist, in dieser Marktlücke hat Hannes auch tatsächlich schon ein paar Aufträge bekommen. Leben kann er natürlich noch nicht davon, ist ja klar in der kurzen Zeit, aber das Geld scheint auch nicht wirklich seine Hauptmotivation zu sein.
Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich eigentlich ganz gerne meine Arbeitszeit mir selber einplane und weil ich noch nie so richtig Lust hatte auf Vorgesetzte und auf Autoritäten. Und das war mir eigentlich immer schon wichtig, dass ich auch meine Freiheit haben kann.
Das haben wir bei den anderen beiden ja auch ein bisschen rausgehört.
Ähnlich gehört.
Hat er denn momentan noch einen Job, um sich sozusagen das Selbstständigen-Dasein zu finanzieren?
Also er hat noch einen Job, auch schon in der Denkmalpflege, als Freiberufler macht er das. Einmal in der Woche einen Tag. Er hat aber auch ein bisschen Geld zurückgelegt für die Gründung. Und es läuft auch noch ein Antrag auf einen Mikrokredit, damit er sich demnächst einen neuen Laptop kaufen kann und eine neue Kamera und noch andere Investitionen machen kann. Der Kredit soll dann nächstes Jahr kommen, das Geld. Und dann hofft Hannes, dass er schon im nächsten Sommer vom eigenen Geschäft leben kann. Und er scheint auch keine Angst davor zu haben, dass das schiefgehen könnte.
Im Moment ist es eher so die Euphorie, die mich auch trägt. Also ich mache das total gerne und ich freue mich auf die Aufgaben, die kommen. Und es macht mir total Spaß, diese Dinge auch zu planen. Und ich arbeite total viel und mir fällt es überhaupt nicht auf.
Krass, das ist so ein bisschen, finde ich, so das Leitmotiv, was sich so durchzieht. Das haben bislang alle irgendwie gesagt.
Viel Arbeit, aber auch viel Freiheit, viel Stress, hing mal im Titel.
Ja, genau, Eustress in dem Moment, wenn ich ein bisschen selbst verwirklichen kann. Ja, der Hannes, der macht's mit den Denkmalen. Sandra Döther hat's aufgetan und darüber berichtet. Dir vielen Dank. Da sind wir emotional ein bisschen am Boden angekommen. Da kann ich nur sagen, scheitern ist immer auch eine Chance. Ja, ihr habt eine Spitzenidee, wollt euch selbstständig machen. Bei uns kriegt ihr die Lebenshilfe in der D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz. Wir haben schon von Jagdbedarf für Frauen gehört, von einem Café, vom Online-Strategieberater. Aber was ist, wenn es mal richtig schief geht? Ihr müsst in die Insolvenz. Alles ist daneben gegangen. Davon wollen wir jetzt berichten. Wir nennen das Ganze Fuck-Up-Nights und die beginnen in aller Regel so.
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Fight Club. Regel Nummer 1, keiner spricht über Fehler. Regel Nummer 2, vergiss Regel Nummer 1. Regel Nummer 3, jeder, der neu hier ist, muss heute eine Geschichte zum Besten kommen. Regel Nummer 4, wir haben nur begrenzt Zeit, also macht es unter euch aus.
Es ist Donnerstagabend, gefühlte 30 Grad warm und ich stehe in einem stickigen Hinterhofbüro in Düsseldorf. In der Coworking-Garage Bilk warte ich auf den Beginn der Fuck-Up-Night. Auf 4 Leute, die erzählen, wie sie beruflich gescheitert sind. Ben, der in dem Büro hier normalerweise mit anderen Selbstständigen arbeitet, hat den Abend organisiert.
Die Idee der Fuck-Up-Night, die kommt aus Mexiko. An einem Abend haben sich 4 Freunde, 5 Freunde zusammengefunden, haben ein bisschen was getrunken, über Gott und die Welt philosophiert. Im Laufe des Abends kam jeder mit seiner Geschichte irgendwie raus, so, wo irgendwie mal was in die Hose gegangen ist. Im Nachhinein blieb das als einer der spannendsten Abenden für die Leute in Erinnerung. Und dann haben sie sich überlegt, dann machen wir da ein Format draus.
Fuck-Up-Nights gibt es inzwischen in mehr als 10 Ländern. Die Organisatoren glauben, dass man aus Fehlern besser lernt als aus Erfolgen. In Düsseldorf finde ich mich zwischen ganz verschiedenen Leuten wieder. Angestellte, Start-up-Gründer, Handwerker, etwas mehr Männer als Frauen, alle so zwischen Ende 20 und Ende 40. 60 Leute sind in den Flachbau gekommen. Es gibt Freibier. Ob zum Trösten oder Mut machen, ist aber nicht ganz klar.
Ja, ich bin hergekommen, weil mich diese Überschrift angesprochen hat. Fuck up. Das heißt, für mich war irgendwas ist schiefgelaufen und andere Leute zeigen das und haben den Mut, das zuzugeben. Und bei mir sind auch schon viele Sachen schiefgelaufen. Vielleicht hilft mir das einfach weiter, auch den Mut zu haben, ja, Fehler einzugestehen und auch Fehler zu machen.
Andere wünschen sich, dass offener übers Scheitern gesprochen wird.
Es ist in Deutschland sehr negativ besetzt, wenn man mit etwas scheitert. Und es geht aber meiner Meinung nach erst recht dann darum, nachdem man gescheitert ist, wieder aufzustehen. Das ist gerade für mich dann auch interessant, weil ich jetzt mich auch gerade frisch selbstständig gemacht habe. Und dementsprechend kann man ja von den anderen Erfahrungen dann nur profitieren.
Jeweils 15 Minuten erzählen vier Leute, was bei ihnen im Job so richtig in die Hose ging. Stefan, der mit einer App nur Kritik erntete, bis er die App wieder vom Markt nehmen musste. Mladen, der mit einem Kumpel eine App entwickelte und erstmal IKEA-Möbel fürs neue Büro gekauft hat. Anna, die mit der Gründung vom Beta-Haus in Köln, einem Coworking-Platz, 10 Jahre später Insolvenz anmelden musste. Und Martin, der bei seiner Geschäftsidee nicht daran dachte, was die Kunden wollten, sondern was er cool findet. Er wollte mit ein paar kleinen Bands eine Platte machen, weil er sich privat für Musik interessierte. Eigentlich lief es erst auch ganz gut.
Das Ding war ausverkauft, bevor es überhaupt irgendwie bei mir angekommen ist auf einer Europalette. Das fand ich gut, dachte, hey, geht vielleicht was, vielleicht werde ich irgendwann mal David Guetta. Auf jeden Fall hat es mich dann animiert dazu, irgendwie weiterzumachen. Hab's dann aber mit so einer Mischung aus einem wirklich zielstrebig an der Masse vorbeikalkulierenden Geschmack und dem dazugehörigen Pech auch geschafft, einfach, dass es keine Sau interessiert hat.
Die Vorträge dauern länger als geplant, weil viele Fragen gestellt werden. Am meisten interessiert, was aus den Fuck-ups gelernt wurde. Besser planen zum Beispiel oder die Zielgruppe genauer definieren.
Das Finanzierungsmodell dahinter, das haben wir eigentlich nie geschafft.
Als Anna erzählt, wie sie mit ihrem Herzensprojekt gescheitert ist, wird nicht viel gelacht.
Deswegen müssen wir dann leider schließen.
Die Stimmung ist trotzdem nicht deprimierend. Vielleicht, weil Anna offen mit ihrem Misserfolg umgeht. Sie wirkt selbstbewusst, sagt, dass sie jetzt besser weiß, was sie will. Man glaubt ihr das. 2013 wurde ihr Baby, das Beta-Haus, geschlossen. Sie hat jetzt einen neuen Job. Wie leicht fällt es ihr, darüber zu reden?
Kurz nachdem wir geschlossen hatten, hatte ich erst so den Eindruck, okay, ich muss weglaufen. Ich ziehe um in eine andere Stadt, wo mich keiner kennt. Inzwischen ist es in Ordnung. Ich habe meine Masterthesis noch darüber geschrieben, was mir auch nochmal geholfen hat, das zu versachlichen vielleicht. Weil ich doch auch ein sehr emotionaler Mensch bin. Mich natürlich, also direkt nach dem Schließen, hätte ich den Vortrag nicht halten können oder wollen.
Anna vors Mikro zu kriegen, ist gar nicht so leicht. Viele wollen mit ihr reden. Meistens, um zu sagen, hast du gut gemacht oder toller Vortrag. Nach 3 Stunden verlasse ich das Bürogebäude. Scheitern muss sich gar nicht so mies anfühlen, wenn man sich traut, die Erfahrung zu teilen.
So ist es, die Radiowissen. Die Redaktionskonferenz, mein Job, mein Stress, mein Glück. Selbstständig. Welche Fälle es gibt und wie das Ganze funktioniert, das haben wir für euch liebevoll aufbereitet. Bei uns auf der Homepage, deradiowissen.de. Die Radiowissen, die Redaktionskonferenz. Schönen Abend noch.
Die Radiowissen, Redaktionskonferenz.